Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone, zu abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes. In der heutigen Folge sprechen wir über Ennio Morricone, den Soundtrack-Komponisten, der im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Das Mundharmonika-Motiv, das ihr gerade gehört habt, kennt ihr sowieso. Das ist wahrscheinlich Morricones berühmtestes Stück. Eines, das er übrigens sehr ungern zuletzt live gespielt hat, weil er immer wieder auch in Interviews gerne darauf verwiesen hatte, dass er nicht nur reduziert werden möchte auf dieses Titelthema von Sergio Leones Spaghetti-Western. Mir fällt in Bezug auf Morricone so ein schönes Bild ein, das ich bei der Oscarverleihung gesehen hatte. Er hat ja dann nach seinem Ehren-Oscar 2007 dann auch seinen echten Oscar bekommen, 2016 für Tarantinos Hateful Eight. Und da saß er im Alter von auch schon 88 Jahren neben seinem Kollegen und Freund John Williams, der nominiert gewesen war für den Star Wars Film The Force Awakens, der damals auch schon 84 Jahre gewesen ist. Also zwei ältere Herren, sozusagen Großmeister des Soundtracks, die beide nominiert gewesen sind. Man hat damals im Grunde genommen gewusst, dass Morricone jetzt dran ist, weil der Ehren-Oscar, den er vorbekommen hat, ja nicht wirklich so viel wert gewesen ist. Sind ja meistens eher so Trostpreise, die man dann erhält. Und es war also klar, dass er gewinnt, aber die Freude war trotzdem groß. Und John Williams, der schon fünfmal bedacht worden war von der Academy, hatte sich für ihn auch gefreut und ihn geherzt. Ich sage ja immer, für mich gibt es immer so die Big Four der Soundtrack-Komponisten der letzten 60 Jahre. Das waren für mich immer Morricone, John Williams, John Barry und Jerry Goldsmith, von denen jetzt nur noch John Williams übrig geblieben ist. Jeder Journalist, jeder Fan hat ja so seine eigenen Lieblinge und es lässt sich mal ganz schwer begründen, welcher Komponist der Größte ist oder nach welchen Kriterien man feststellen kann, welcher der Größte ist. Ich mag John Williams eigentlich lieber als Morricone, aber Morricone war von diesem Big Four, wie ich sie nennen würde, immer derjenige, der die meisten Genres vereinen konnte, der den größten originären Zugang hatte zu Pop, Klassik, Folklore, auch Volksmusik und Tradition.
Ja, hier hast du in mir einen Antipoden. Wir haben noch nie darüber gesprochen. Ich bin Morricone-Anhänger, Morriconist und schätze Morricone weit mehr noch als John Williams, übrigens auch als Goldsmith. Ich denke, Henry Mancini müsste man noch nennen. Ich bin sehr für Dimitri Tiomkin, der nicht sehr berühmt ist und der vor allem Western für Western Musik geschrieben hat in den 50er, 60er Jahren. Wild as the Wind stammt von ihm. Aber also Morricone halte ich für den allergrößten, hat 500 Soundtracks ungefähr geschrieben. Lauter legendäre Musiken, aber auch für italienische Filme, für Giallos, für Komödien, für erotische Filme in den 60er, 70er Jahren. Ich glaube sogar Fernsehfilme. Also auch nicht wählerisch zu der Zeit, als das nicht sein konnte in den 50er und 60er Jahren noch, bis dann Sergio Leone, übrigens ein Schulfreund, glaube ich, haben sich an der Schule schon kennengelernt. Also was für ein unfasslicher Zufall, der dann später in die allerberühmtesten Arbeiten mündete. Zuletzt noch Es war einmal in Amerika 1984. Vielleicht nicht eine der allergrößten, wenn auch eindrucksvollen Arbeiten von Morricone.
Ich frage mich mal, spart man sich eigentlich, wenn man 500 Soundtracks komponiert, spart man sich dann eigentlich bestimmte, hat man überhaupt den Luxus oder die Zeit, sich überhaupt bestimmte Themen aufzusparen, bestimmte Melodien aufzusparen, wenn man das so quasi wie am Fließband wegarbeitet? Ich muss da mal jetzt im Vergleich zu Prince ziehen, der auch irgendwie teilweise so verschwenderisch mit seiner Musik umgegangen ist, dass man ja gedacht haben muss, dass dieser Mensch glaubt, dass sein Potenzial, sein kreatives Potenzial so unerschöpflich gewesen ist, dass man sich diesen Luxus überhaupt leisten kann, Sachen wegzukomponieren.
Ja. Also das gehört natürlich auch zum Genie Morricones, dass er so viel in sich hatte. Natürlich hat er sich wiederholt. Natürlich ist manches redundant. Das macht seine Musiken aber auch wiedererkennbar. Er hat aber doch immer auch für das Werk gearbeitet. Hat ja, man konnte das in den letzten Tagen sehen, wurde rekapituliert in Nachrufen, dass er sagte, na, die meisten Regisseure verstehen nahezu gar nichts von Filmmusik. Einige verstehen etwas, die allerwenigsten verstehen es richtig. Wenn man bedenkt, dass Randy Newman etwa, der 18, 19 Mal für einen Oscar nominiert wurde für Song oder Filmmusik, dass der nicht mehr als vielleicht 20, 25 Filme bisher vertont hat. Ich glaube 25 etwa, 25 große Soundtracks. Und hat sich schwer genug getan. Seine Handschrift ist erkennbar. Aber das Universum Morricones ist einzigartig, auch verglichen mit John Williams, auch anderen sehr produktiven Filmmusikkomponisten. Hans Zimmer natürlich in den letzten Jahrzehnten
darunter. Ja, Hans Zimmer hat ihn ja auch sehr gelobt. Hans Zimmer gehört ja zu dieser Generation von Musikern, die heute nur noch so klingen, als würden sie Temp-Music verwenden, also sprich irgendwie so Füllmaterial, Musik, die sowieso aus so einer Gratis-Bibliothek stammt. Also so kommt die Musik von Hans Zimmer.
Ja, der ist natürlich schwülstig und in auf Monoton. Automatische Weise schreibt er die Kitsch-Soundtracks.
Ja, er hatte halt bei John Williams im Vergleich, der sozusagen der meist gefeierte ist oder der meisten ausgezeichnete. Es lassen sich unfassbar viele Beispiele bei John Williams finden, wie er sich hat, um es mal milde auszudrücken, hat inspirieren lassen durch bereits vorhandenes Material. Das heißt, sie also von allen Motiven über Star Wars bis hin zu E.T., also sprich auch die Werke, für die mit den höchsten Preisen dekoriert wurde, eigentlich Vorbilder finden. Und da stellt sich, oder beziehungsweise manche würden sagen Plagiate, so weit würde ich nicht gehen, aber da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit halt das Originäre einfach wichtig ist. Und da muss man mal sagen, Morricone, auch wenn ich übrigens noch ein bisschen höher einschätzen würde, ist derjenige, den man halt sofort, der seinen eigenen Stil auch gegründet hat, gerade in der Verquickung von Chören, Western-Instrumenten und Klassik.
Ja, und er beherrscht aber auch den Pop. Also später kam es nicht mehr vor, aber er hat in erstaunlicher Weise für leichte, triviale italienische Filme in den 60er Jahren sozusagen diesen Vespa-Pop kultiviert, wenn nicht sogar erfunden. Also da ist eine ungeheure Leichtigkeit bei diesen vollkommen banalen Film, eine wunderbare Musik, die etwa wie die Chansons von Françoise Hardy in den 60er Jahren so das Fluidum der Zeit aufgenommen haben oder die Zeit überhaupt erst definiert haben. Und das funktioniert rein atmosphärisch, ohne dass man da große Songs hätte wie etwa The Windmills of Your Mind, ne, von Thomas Crown, ist nicht zu fassen, 1968.
So, von Michel Legrand, ja.
Ja, so etwas verbindet man natürlich vollkommen mit einem Film und dann auch mit der Zeit. Die Melodie wird immer wieder angespielt. Aber Morricone hat auch eine sozusagen funktionable Filmmusik gemacht. Ja. Er hat auch Songs geschrieben, hat kleine Musiken geschrieben, Gelenkstücke und dann aber diese gigantischen Arbeiten für den Italo-Western, die über den Italo-Western natürlich weit hinauswiesen. Und ich habe, es ist ein Bonmot, viele Menschen nehmen wahrscheinlich an, dass Morricone auch den Paten geschrieben hätte. Das waren nun aber andere Italiener, nämlich
Ära,
Carlo Rota und Coppolas Vater Carmine.
Also mein prägender oder mein erster Moment mit Morricone waren weniger die Gangsterfilme, die Spaghetti-Western, sondern der Film Orca.
Ja.
Den wir jetzt auch mal kurz anspielen. Und das Besondere an diesem Soundtrack, also was mir daran so gefallen hat, ist, dass er erschien 2 Jahre im Pun intended Fahrwasser von Jaws, wo eigentlich im Grunde genommen versucht oder für viele Kinogänger oder Fanszuschauer eigentlich eine Verbindung zum Weißen Hai hergestellt werden sollte. Nur ging es da um Killerwal. Aber der Ansatz des Films war ein ganz anderer, denn während der Weiße Hai ja die Mindless Eating Machine, wie sie beworben wurde, war Orca der Killerwal ein Männchen, das um das hingeschlachtete Weibchen und das ungeborene um den ungeborenen Baby Killerwal trauerte und deshalb ist mit dem Kapitän Richard Harris, der sozusagen für den Mord, kann man sagen, an dieser Walfamilie zuständig ist, halt rächen wollte und töten wollte. Und das Besondere an diesem Motiv ist, dass Morricone sofort erkannt hat, dass es hier um Trauer geht und um Resignation und um traurige Rache, die auch dem Tier keinen Frieden bringen wird. Das ist ein ganz anderer natürlich auch drehbuchbedingt ein ganz anderer Zugang als Jaws, aber das war der Moment, der mir gezeigt hat, dass man Tiere auch anders darstellen kann. Da, um mal kurz den Bogen zu einem der anderen Großen, zu Jerry Goldsmith mal zu spinnen, hat mich das erinnert an Goldsmiths Arbeit an Psycho 2. Bernard Herrmann hat ja Psycho gemacht und ganz bekannt das Geigenstaccato. Und Psycho 2 hatte Goldsmith ja mit der traurigen Norman Bates-Melodie illustriert, die eigentlich zeigen sollte, dass es ein Mann mit psychischen Problemen und kein Killer gewesen ist. Da musste ich ein bisschen, wie gesagt, an den Vergleich mit Orca Morricone und dem Weißen Hai John Williams denken.
Ja, also Orca ist einer meiner Lieblingsfilme aus den Zeiten, da Kinder am Sonntagnachmittag Filme gesehen haben. Film von 77. Nun, ich war, glaube ich, schon etwas älter, vielleicht 9 oder 10 Jahre, als ich den Film gesehen habe, nicht im Kino, später im Fernsehen. Sehr eindrucksvoll, weil der Wal ein Melancholiker ist. Man sympathisiert vollkommen mit dem Wal. Man denkt über seine Motive nach, man sieht seine Trauer. Dann, es ist der Haudegen Richard Harris, der, glaube ich, einige Jahre später dann der Mann, den sie Pferd nannten, wurde in einem Film mit 2 Fortsetzungen, der aber schon ein sehr berühmter englischer Schauspieler war, sozusagen Neorealismus, Kitchen Sink Realismus Englands in den 60er Jahren, in The Sporting Life 1963.
Und Will jetzt, Sampson macht auch mit aus Kuckucksnest.
Und die ist nicht die Frau in der Hütte, Charlotte Rampling.
Charlotte Rampling?
Charlotte Rampling.
Und ich glaube, Bo Derek als Frau, der das Bein abgebissen wird, als erste Mahnung an Richard Harris.
Bo Derek in einer Nebenrolle, bevor also, sie dann die Dschungelfrau
wurde. Die Traumfrau
10. Ja, Traumfrau also, 10 und dann aber auch.
Ich bin mir fast hundertprozentig sicher. Aber ich weiß es nicht. Und wenn die Hörer das hören, bitte nochmal hinweisen. Aber ich meine, dass Bo Derek ist, die in diesem Boot am Strand sozusagen ins Wasser fällt, weil Orca da immer gegen die Pfeiler rammt. Und dann zur Strafe, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn jemand stirbt, der Frau das Bein abbeißt.
Oh ja, also wir müssen diesen Film auch noch einmal sehen, der natürlich weniger mit Morricones Musik verbunden wird. Erstaunlich genug ist ein amerikanischer Film, mit dem englischen, ich glaube, ein amerikanischer Film.
Es war einer seiner ersten Hollywood-Arbeiten. Ja. Es ging ja los mit dem Exorzisten 2, 77, glaube ich. Da muss man sich mal vorstellen, also er ist ja Jahrgang 29 gewesen, das heißt, also erst mit Mitte 40 fing er richtig oder wurde er von Hollywood derart bemerkt, dass er da auch stark gebucht wurde. Ne? Also, und die Verantwortung war ja da auch relativ groß beim Exorzist 2, weil ja Exorzist 1 oder halt der Exorzist von 73 ja halt so ein gigantischer Box-Office-Erfolg gewesen ist. Und man natürlich alle Mike Oldfield gedacht und die Tubular Bells und so weiter. Und das war mit Exorcist 2 mit der Musik, hat er dann irgendwie eher so einen schamanischen Zugang gewählt, also teilweise Rockmusik und wilde Voodoo-Gesänge, also wie so ums Feuer rumzutanzen, so ein Voodoo-Brunst. Und hat das halt so als Weg gewählt, um halt auch, es gibt ja teilweise so Rückblenden nach Afrika, um den Ursprung Pazuzus, des Dämons zu zeigen. Und hat dann halt diesen total verrückte Knochenklapper-Musik gewählt.
Aber er hat später nicht bei Paul Schraders Exorzisten, der Vorgeschichte gearbeitet und nicht bei Rennie Harlins Vorgeschichte vom Exorzisten.
Also er hat dann nochmal gemacht, ja?
Nee, hat er nicht.
Ja, zum Glück
nicht. War ja viel später, ich glaube etwa 2007, 2008 waren diese beiden Filme, die ja parallel sogar gedreht wurden. Also das war ja ein spektakulärer Fall von Synchronizität. Schrader hat ein Drehbuch geschrieben und Rennie Harlin hat ein Drehbuch verfilmt. Die wussten, glaube ich, auch voneinander. Also eine ganz wirre Geschichte. Und beide Filme wurden dann
so
kaum gesehen,
floppig.
Auch schwer erträglich.
Ja, die wurden zusammen verramscht als DVD-Box. So schlecht waren die. Also die so schlecht und schlecht in einen Sack gepackt, wo anscheinend auch Verleih, der Vertrieb so egal war. Exorcist Dominion oder wie die hießen, einfach zusammengepackt und zusammen verkauft.
Später dann auf DVD. Ja. Im Kino wurde es noch versucht, es auseinanderzuhalten. Aber ungefähr zur selben Zeit wurden die Filme gezeigt und auch nur für wenige Wochen. Es war überhaupt kein Interesse dran. Beide Filme wurden verrissen. Aber zurück zu Morricone. Es ist ja ein Missverständnis, dass spiel mir das Lied vom Tod natürlich für einen amerikanischen Film, für einen großen Western gehalten wird. Henry Fonda, Jason Robards. Und Charles Bronson. Und nun gut, Claudia Cardinale, die Italienerin. Aber auch vorher hat Morricone natürlich mit Leone gearbeitet. Dann ihr Hauptwerk sollte Once Upon a Time in America werden, der ganz große historische Bilderbogen der amerikanischen Geschichte. Nicht ganz geglückt, finde ich. Und auch nicht so einheitlich wie Spiel mir das Lied vom Tod. Unvergesslich natürlich die Zerdehnung, die absolute Verlangsamung, Zeitraffer und die Erbarmungslosigkeit dieses Films. Wim Wenders hat Leones Film vorgeworfen, und zwar schon damals, etwa 1969 oder 1970, hat, glaube ich, in der Zeit eine Besprechung geschrieben. Und der Vorwurf Wenders ist, ihm seien die Tränen gekommen, das Herz sei ihm gebrochen, denn Leone habe alle Mythen des Western, des klassischen Western zerstört. Und von jetzt an könne man keine Western
mehr. Darüber hat sich ein Europäer aufgeregt.
Ja.
Und dann auch noch Wenders, kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Wenders.
Also wenn das irgendwie Ford oder Hawks gesagt hätten oder so, aber einer von den beiden. Aber das ist besonders klar, er hat Henry Fonda, wie man so sagen würde, gegen den Strich, ja, besetzt. Aber ich finde auch bei Morricones Motiv mit der Harmonika, das Trügerische oder das Gemeine, also alle kennen ja vor allen Dingen, sei es in der Werbung oder in Anspielern, den ersten Teil mit der Mundharmonika, auch den wir jetzt eingespielt haben. Aber das steigert sich ja zu so einer Art Heldenritt mit Chor, das aber trotzdem natürlich immer noch das Motiv des Bösewichts darstellt. Das ist ja das Besondere. Also dieser glorreiche Auftritt der letzten zwei Minuten in dem Lied illustriert ja trotzdem immer noch das, was der Fiesling eigentlich macht, und nicht irgendwie, dass er auf einmal Bronson ins Bild kommt und schießt. Nein, es ist das Motiv, das sozusagen für den Antihelden, sondern für den Antagonisten gemacht wurde. Und das ist ja ein großes Missverständnis an dem Lied, dass man irgendwie denkt, es behält diese gemeine Stimmung. Nein, es gibt einen positiven Umschwung mit Chor zugunsten des Bösen.
Ja, es ist eine Art Triumphritt, wie überhaupt natürlich die blauen Augen von Henry Fonda, der große Helden gespielt hat, der Lincoln gespielt hat, der allgemein als sozusagen präsidentieller Amerikaner, als Heros galt, dass der so besetzt wurde. Und in späteren Tagen seiner Karriere hat er öfter Bösewichte, Schurken, ambivalente Figuren gespielt. Anders als in den ersten Jahrzehnten seiner Karriere, vor einige Jahre hat er dem Film den Rücken gekehrt und war zum Theater gegangen und kam dann 1955, glaube ich, zurück in einem Film von John Ford, den du eben schon erwähnt hast, eine Komödie allerdings, Mr. Roberts. Aber Fonda, also eine fantastische Besetzung, die dann der Film hat dann Fondas spätere Karriere, allerdings in vielen europäischen Filmen kleine Rollen, er hat alles angenommen, was er bekommen hat. My Name is Nobody mit Terence Hill. Aber das ist dann natürlich ein fantastischer Auftritt, vor allem gegen einen anderen ganz starken und markanten Schauspieler gesetzt, Jason Robards, der unterschätzt wurde, der kaum je Hauptrollen gespielt hat. Der ist hier aber sehr, sehr gut und auch unvergesslich. Nur noch unvergesslicher ist natürlich neben Claudia Cardinale Henry Fonda in dem Film. Und aber die tragische Figur auch da sind es die Augen und dann ist das Gesicht, Charles Bronson, Nebendarsteller 20 Jahre vorher schon in vielen auch Schwarz-Weiß-Filmen zu sehen, immer in der Straßengang oder der kleinen Ganove, und dann plötzlich, er war sicher 40 Jahre alt,
Spiel mir das Lied vom Tod. Er war schon sehr alt, und das Interessante an dem deutschen Titel Spiel mir das Lied vom Tod ist natürlich sowieso gewesen, dass ein ganz anderer Akzent gesetzt wurde. Das ist also gar nicht mehr wie im Originaltitel Once Upon a Time in the West, halt um die Chronik Amerikas ging, aus italienischer Perspektive, Italo-Western-Perspektive, sondern das große Drama eigentlich, der Grund für die Rache Bronsons, die Mundharmonika spielen zu müssen, während jemand auf den Schultern steht, ja eigentlich dadurch in den Vordergrund gerückt wird. Ich habe mich bei Morricone immer gefragt, er hat ja begonnen, seine USA-Karriere auch voranzutreiben, aber er hat die beste Musik gemacht, dann für Filme, für die gar nicht unbedingt geplant gewesen ist, dass er damit groß abräumt. Also sehr bekannt ist ja, was wir auch mal kurz anspielen wollen, das Motiv aus Roland Joffys The Mission. Und er hat danach ja dann, gerade weil er vorhin ja gesagt hat, dass viele assoziieren ja Morricone mit den Coppola-Filmen, ne, der Pate, was er nicht komponiert hat. Aber er hat ja schon versucht, Sachen wie The Untouchables von De Palma dann ja auch irgendwie noch Fuß zu fassen für klassische, aus amerikanischer Sicht, italienische Filme. Aber das sind ja eher die Scores geworden, die dann keiner mehr gekannt hat.
Ja, die nicht so sehr beachtet wurden. Die Legende war schon so groß, dass das gar nicht mehr zu überbieten war. Und die Preise kamen dann sehr viel später. Aber Hateful Eight, das war ein Fanal, etwas Einzigartiges. Ich erinnere mich an die erste Vorführung im sehr großen Kino im Zoopalast, im größten Saal von Hateful Eight, wie der Vorhang vor der Kamera, vor der Leinwand geschlossen blieb und die Vorspannmusik, die Ouvertüre von Morricone gespielt wurde. Also 6-7 Minuten bestimmt. Man saß also andächtig vor dem geschlossenen, riesenhaften Vorhang und dann öffnete sich der Vorhang und dann Tarantinos etwas eitler Vorspann, dies ist der 9. Film von Quentin Tarantino und dann aber öffnet sich das Panorama. Alter,
du hast völlig recht, ja. Es ist tatsächlich der 9. und wir wollen nur mal darauf hinweisen, alle behaupten Once Upon a Time in Hollywood wäre der 9. Leute, ihr müsst nicht immer alles nachbeten, wie Tarantino seine eigene Geschichtsschreibung umschreibt. Hateful Eight war der 9., Once Upon a Time in Hollywood ist der 10. Entschuldige.
Und Kill Bill ist ein Film.
Natürlich ist es ein Film. Also ich meine, alle wollen jetzt immer jeden korrigieren und sagen irgendwie, nein. Das war dann damals, was ich, zusammengenommen dann der 6. oder keine Ahnung was. Ich habe die Zählung jetzt auch nicht im Kopf. Aber Tarantino hat 10 Filme schon gedreht. Eigentlich müsste er schon aufhören, wie er angekündigt hat. Ich finde, was mich bei Hateful Eight ein bisschen gestört hat an dem Oscar, ist, ich finde die Originalkomposition, die Morricone im hohen Alter gemacht hat, auch gut. Aber es ist halt auch so, dass er sehr viele Stücke, auch nicht verwendete Stücke, veröffentlichte, als auch nicht verwendete Stücke von Carpenters Ding für den Score benutzt hat. Was ich sehr untypisch finde für einen Komponisten, der sein eigenes Werk plündert. Also wenn jetzt Tarantino sozusagen als Zitat die Morricone-Stücke genommen hätte, wäre es dann was anderes. Aber wenn jetzt Morricone selber sagt, okay, dann statte ich jetzt Hateful Eight nochmal mit meinen Stücken von 1982, vom Ding von einer anderen Welt aus. Das fand ich ein bisschen komisch. Streng genommen dürfte es dafür keinen Oscar geben.
Nun, er war natürlich sehr alt und Tarantino wusste, dass das die Gelegenheit sein würde, dass Morricone noch den ordentlichen Oscar sozusagen bekommt. Den Oscar für einen Film, und zwar für einen Film von Tarantino. Es war alles sehr absehbar.
Aber die Academy hätte die Kriterien
ja,
so.
Na gut, ja, natürlich.
Die Kriterien waren
ja,
nicht erfüllt.
Aber sie kümmern sich nicht um die Kriterien. Übrigens, es gab einen Song von Bruce Springsteen für einen Film, Boxerfilm mit Mickey Rourke. Wie heißt der? Da spielt Mickey Rourke einen Catcher, einen Wrestler.
Nee, du meinst The Wrestler.
The Wrestler, ja. Mhm, ja. The Wrestler. Das habe ich gesagt, Boxen, Wrestling.
Springsteen hat einen Song
dafür. Ja, Springsteen, aber im Abspann. Es ist eine Ballade über dem Abspann. Ja. Ein Lied von Bruce Springsteen, das dann, ich glaube, auf seiner Platte Magic erschien oder schon erschienen war. Und da hieß es dann, nein, ein Lied, das im Abspann vorkommt, kann nicht für den Oscar nominiert werden. Und das wurde eingehalten. Und das ist ein sehr... Das rührendes Lied von Springsteen. Das war, muss 2007 gewesen sein, 2007 oder 2008. Und da gab es dann eine Debatte, ob das nicht eine lächerliche Behauptung sei oder ein vorgeschobenes Kriterium oder irgendein Erbsenzähler, Sesselfurzer hat das vorgeschoben. Aber warum? Um Springsteen zu verhindern? Um diesen Wrestler-Film zu verhindern?
Ich weiß nicht, wie die Politik da jeweils so ausgestattet ist. Also das wusste ich jetzt gar nicht, dass es irgendwie anscheinend ein Film sein muss, das irgendwie das Bild unterstützt während der normalen Laufzeit. Anders liest du das ja gar nicht. Die sich da überhaupt nicht begründen.
Das Publikum kümmert es natürlich nicht. Wahr ist natürlich, dass über den Abspenden manchmal zwei oder drei Lieder fast vollständig abgespielt werden. Und das ist natürlich selten eine Originalmusik oder eine, die unmittelbar mit dem Film zu tun hat.
Ne? Ja. Ich finde es ja toll überhaupt, dass Morricone am Ende nochmal diesen Preis bekommen hat, dass er ausgezeichnet wurde. Dass er hat ja auch auf Italienisch eine schöne Rede gehalten. Der ist ja, glaube ich, im Englischen nicht so bewandert. Ich fand es so lustig, dass zu seinem Tod haben wir nochmal ein Porträt rausgeholt. Hausbesuch bei Ennio Morricone aus dem Jahr 2014, unseres Autorens Erik Pfeil. Und der beginnt den Text auch sehr lustig. Er besucht ihn und da geht es dann sofort um den Punkt, dass Morricone sich aufregt. Man solle doch bitte nicht denken, dass ein Komponist, wenn er komponiert, am Klavier sitzt und klimpert. Das ist so eine romantische Vorstellung. Man hat tatsächlich viel mehr irgendwie Stift in der Hand und ein Blatt Papier und macht das imaginär quasi. Das fand ich sehr beeindruckend, weil man sieht ja, also dass das Image von Komponisten John Barry auch ganz viel, den sagen wir ja fast immer nur am Klavier sitzt. Und man denkt immer, ja, dann kommt die Inspiration geflogen, Elton John-mäßig, und dann kommt jetzt die schwarzen, dann die weißen Tasten. Aber Morricone scheint so ja gar nicht vorzugehen.
Ja, und dieses Klischee hat auch sehr zu tun mit Cole Porter natürlich, der vor allem Broadway-Musical-Komponist war, aber natürlich ganz viel für die Filmmusicals geschrieben hat. In den 30er Jahren, 40er Jahren war ein Film ohne Cole Porter Musik gar nicht denkbar. Nicht zuletzt dann der biografische Film über sein Leben, arg geklittert, aber von ihm bestätigt zu sein.
Aber dann auch ein Regisseur, der sich rüberbeugt über den Flügel, ne? Und dann sozusagen, flüstert ihm natürlich ein, welche Vorstellungen er hat.
Ja, genau. Und da wird auch dann notiert, ne? Das ist ein kleiner Notizblock. Und dann da wird schnell was hingeworfen. Und dann kommt Night and Day, ne? Etwa. Oder Hoagy Carmichael, ein heute nicht mehr sehr berühmter Komponist, Klavierspieler, also Songschreiber eigentlich, der in To Have and Have Not mit Lorne Bacall und Humphrey Bogart selbst in der Pinte auf einer kleinen Karibikinsel als Barpianist in Erscheinung tritt. Der spielt da selbst. Hoagy Carmichael spielt seine Songs. Und natürlich As Time Goes By in Casablanca, das ist auch da wird das sentimentale Lied in Rick's Café gespielt. Vorher wurde es schon in Paris gespielt. So, und es hat vielleicht damit zu tun, dass man sich vorstellt, dass die Inspiration so zufliegen, dann wird ein Filmsong geschrieben. Aber natürlich arbeiten Songschreiber wie Randy Newman und die großen Filmmusikkomponisten wie Morricone, Williams. Übrigens haben wir Bernard Herrmann gar nicht erwähnt. Also Herrmann vielleicht in einer eigenen Kategorie, aber ist natürlich ein Gigant, der noch Taxi Driver als letzte Arbeit
gemacht hat. Da frage ich mich doch, wie funktionieren eigentlich Absprachen? Also man weiß ja von Morricone, dass die Kommunikation eben erschwert war, weil er vor allem Italienisch gesprochen hat. Und bei John Barry ist ja zum Beispiel so gewesen, er hat sich ja selber auch ein bisschen in Hollywood ins Aus manövriert, weil er ein bisschen störrisch wurde mit dem Alter und gesagt hat irgendwie, okay, sagt mir einfach die Details, Drehbuch, umreißt mir den Plot, dann gehe ich weg und komme mit Musik wieder. Und so funktioniert Soundtrack, die Zusammenarbeit zwischen Regisseuren, Produzenten und Komponisten heute in der Regel ja nicht mehr. Ich frage mich immer, bei welchen Komponisten, mit befreundeten Regisseuren, man denkt immer an Spielberg Williams oder halt damals Hitchcock und Herrmann, Nolan, Zimmer, wie sowas eigentlich heute funktioniert, welche Einflussnahmen es gibt. Wir können ja mal kurz einspielen, das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter. Und das ist zum Beispiel auch ein Soundtrack gewesen, bei dem vor allen Dingen die elektronischen Motive ja später noch bekannt wurden. Also dass dieser Doppelschlag, dieser einem Herzschlag nachempfundenen außerirdischen Schlag des Bassmotivs. Aber das, was wir gerade gehört haben, diese Instrumentalstücke waren ja eher typischer Geigen-Morricone. Und Carpenter hat ja selber auch später eingeräumt, dass er dann so ein bisschen was hinzugefügt hat, elektronisch erweitert hat und so weiter. Und da frage ich mich immer, welches böse Erwachen doch Komponisten haben können, wenn sie sich ihrer Autonomie beraubt fühlen, weil der Soundtrack dann doch nicht mehr so ins Kino kommt, ja, wie sie gedacht haben.
Ja, also Morricone wird so empfindlich nicht gewesen sein, das war er, glaube ich, nicht. Carpenter ist natürlich selbst Komponist, hat seine eigenen Filmmusiken noch geschrieben und ist auch selber gehabt. Randy Newman sagte, als Filmmusikkomponist gilt das eine, sie prügeln dir die Scheiße aus dem Leib. Und es wird niemals so sein, wie du es dir vorgestellt hast.
Aber da muss man bei Randy Newman auch mal sagen, seine Songs klingen dafür auch alle gleich. Ne? Hat sich gut angepasst. Also die ganzen Toy Story Lieder, die ganzen Pixar Lieder, ist eigentlich im Grunde genommen, ja, die sind alle gut, aber alle auch sehr, ja, gleich.
Er schreibt nur das, was er Nötige. Hören nur das, ja, Nötige. You've got a friend in me.
Ja. der war toll. Ne? Und dann gab es noch When She Really Loved Me, glaube ich, Toy, ja, Story 2. Gesungen, ja, von einer Frau, ich weiß nicht mehr von wem.
Er schreibt tröstliche, ja, und herzbewegende, erbauliche Lieder. Ja, da können wir auf dieser hohen Note enden. Vielleicht noch mit einer Melodie, einer unvergänglichen von Ennio Morricone.
Ja, genau. Wir machen jetzt einfach, lass uns nochmal hören, Il Mercenario oder Il Mercenario. Man möge bitte meine fehlenden italienischen Kenntnisse nachsehen. Das ist das Lied aus Kill Bill 2. Als die Braut es schafft, aus dem lebendig Begrabenen, als sie lebendig begraben wird und aus dem Sarg auszubrechen. Ne? In diesem Sinne, bleibt gesund, lasst euch nicht beerdigen und bis zum nächsten Mal.
Bis demnächst, danke.